toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ja, hallo. Es freut mich total, dass jetzt doch irgendwie so viele Leute gekommen sind. Wir haben vor circa einem Monat in derselben Konstellation als Kooperationsveranstaltung vom antifaschistischen Informations- und Solidaritätskollektiv Salzburg, dem kurdischen Kulturverein Salzburg und der ÖH Salzburg, auch hier im Unipark einen Vortrags- und Diskussionsabend zur Situation in Rojava bzw. der zum Symbol für den selbstorganisierten Widerstand gewordenen Stadt Kobani gemacht. Zur manchmal fast aussichtslosen Situation in Kobani trug maßgeblich die Haltung der Türkei bei, die für die meisten von uns eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Auch wenn die Türkei auf großen internationalen Druck später zumindest ein bisschen reagiert hat, darf nicht vergessen werden, dass sie ursächlich an der katastrophalen Entwicklung in Westkurdistan beteiligt ist. Die Auseinandersetzungen zwischen den Dschihadistinnen des Islamischen Staats und den kurdischen Verbänden kamen der Türkei mehr als gelegen. Sie eröffneten ihr neue Möglichkeiten, um eine Erstarkung und eine neue Organisation der kurdischen Gruppen zu unterbinden, auch wenn erst vor nicht allzu langer Zeit ein ungewöhnlich erfolgsversprechender Friedensprozess eingeleitet worden ist. Als dann aber Kurden und Kurdinnen in der Türkei für effektivere Interventionsmöglichkeiten in der Auseinandersetzung um Kobani demonstrierten, ließ die Reaktion türkischer Faschisten und Faschistinnen nicht lange auf sie warten. Bewaffnet konnten Hunderte von den staatlichen Sicherheitsorganen nahezu unbehelligt durch die Straßen ziehen, um Kurdinnen zu jagen. Das sagt nicht nur viel über die tatsächlichen Interessen und Schwerpunkte der Türkei als politischem Akteur aus, es wirft vor allem auch die Frage nach dem Rückhalt derartiger Gruppen in der türkischen Gesellschaft und der türkischen Diaspora auf. Genau die Thematik ist einer der Schwerpunkte des Vortragenden. Thomas Rammersdorfer kann auf mittlerweile jahrzehntelangen Aktivismus verweisen. Neben langem konsequenten Engagement im Kontext antifaschistischer Gruppen und Vereine war sein Fokus auch immer auf Aufklärungs- und Informationsarbeit gerichtet. Großen Anklang fand und findet auch die Vortragsreihe Brauntöne, Informationen zur aktuellen Entwicklung in der rechtsextremen Musikszene. Außerdem wurde er bereits für zahlreiche ORF-Sendungen als Rechtsextremismus-Experte angefragt. Heute trägt er ihn deswegen vor, weil er einer der Autoren des Buches Grauer Wolf im Schafspelz, Rechtsextremismus in der Einwanderungsgesellschaft ist. Das sie, wie der Titel ja schon verrät, den grauen Wölfen und vor allem ihren Ablegern widmet. Bevor ich jetzt das Wort an Tom bzw. an Dominik von der ÖH übergebe, möchte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass auch heute wieder Spenden gesammelt werden, die der Roten Sonne Kurdistan, einer Flüchtlingsorganisation, für die Flüchtlinge im Krisengebiet zugutekommt und dass Fairtrade-T-Shirts, die in Salzburg gedruckt worden sind, auch um einen Soli-Preis von 15 Euro verkauft werden. Das geht wiederum auch an Rote Sonne Kurdistan.
So, danke schön. Ich möchte auch noch kurz Sie begrüßen und freue mich auf den Vortrag. Ich hätte noch einen Programmhinweis geben. Am Donnerstag ist ja die Ringvorlesung von der ÖH, Wie rechts ist Europa, wo diesmal Wolfgang Ascher von Soziologie Salzburg sprechen wird, und zwar über antimuslimische Ressentiments. Wird sicher auch wieder interessant. Es haben wieder herzlich alle eingeladen, dort teilzunehmen und mitzudiskutieren. Dankeschön, übergib das Wort an Tom. Danke. Okay.
Ja, guten Abend, danke mal für die Einladung. Danke an euch fürs Kommen. Also wie gesagt, ich bin der Thomas Rammersdorfer, bin aus Wels in Oberösterreich, bin jahrzehntelang, also mittlerweile leider schon über zwei Jahrzehnte, muss man sagen, im Antifa-Bereich aktiv, anscheinend nicht sehr erfolgreich, wenn man so zurückblickt oder wenn man sich die momentane Situation so anschaut. Ja, zur Problematik, ich möchte mit einem aktuellen Zeitungsartikel anfangen, der gestern in der Tageszeitung Österreich, in der Oberösterreich-Ausgabe drin war. Den kurz vorlesen, ein paar haben vielleicht schon auf Facebook gesehen. Kein Schutz, Demo für Kobane abgesagt. Die Staatsmacht knickte vor nationalistischen türkischen Kräften ein. Wales gegen das Gemetzel der islamistischen Extremisten IS in Syrien, vor allem an den Kurden, will man in Oberösterreich Flagge zeigen. Mehrere Anfragen für Demos liegen derzeit beim Verfassungsschutz. Doch von einer Veranstaltung in Wales ritten die Beamten ab. Hier wären zwei hochrangige kurdische Politiker eingeladen gewesen. Zitat: Das war uns zu heiß. Wir hätten für die Sicherheit nicht garantieren können, sagt Leiter Michael Tischlinger, also der Leiter des Verfassungsschutzes. Also so weit haben wir es leider schon gebracht, dass das Grundrecht auf Demonstrieren in Österreich beschnitten wird, weil der Verfassungsschutz sich nicht in der Lage sieht oder die Behörden sich nicht in der Lage sehen, antifaschistische oder Kurdistan-solidarische oder Menschenrechtsaktivisten, wie auch immer, und Aktivistinnen hier nicht schützen kann. Ja, also ein ganz aktuelles Beispiel war gestern in der Zeitung. Ja. Da Personenschutz nicht vorgesehen war, blies der Veranstalter die Demo ab. Also so ist es dann abgelaufen. Aktuelle Geschichte aus meiner schönen Heimatstadt aus Wels. Gut, ja, wer bin ich? Also zu dem Thema bin ich einerseits gekommen aufgrund eben meines jahrzehntelangen antifaschistischen Engagements. Ich bin sehr viel in Jugendzentren, in den Schulen gewesen mit meinen Vorträgen und bin dann immer wieder auch von Lehrkräften angesprochen worden, die was mir auch von den Grauen Wölfen eben berichtet haben, dass die eben bei ihnen auch ein Problem sind und dass sich das mitunter in gewissen Jugendzentren, in gewissen Gegenden, in gewissen Schulklassen schon sehr hoch geschaukelt hat zwischen Einheimischen, unter Anführungszeichen, Rechtsextremen, also zwischen österreich-nationalistischen oder deutsch-nationalistischen Rechtsextremen und türkisch-nationalistischen Rechtsextremen. Damit die Türkei schon jahrelang auch sehr interessiert, war so naheliegend, dass ich da diese beiden Themen einmal, rechtsextreme Jugendkulturen einerseits und die Türkei andererseits miteinander verbinde. Ich selbst bin außerdem bei der Liga für emanzipatorische Entwicklungszusammenarbeit. Das ist eine kleine NGO, die verschiedene Frauenprojekte in kurdischen Regionen sponsert. Also wir sind keine dezidierte Kurdistan-Hilfsorganisation, aber wir versuchen eben dort Projekte zu finanzieren, wo es möglich ist, und das ist leider in dieser Region fast nur in den kurdischen Gebieten möglich, weil dort meistens ein bisschen ein fortschrittlicheres Denken vorhanden ist. Also aktuell haben wir Projekte in Dersim, im türkischen Teil Kurdistan, und in Kobane, im syrischen Teil, das ist in Rojava, aber nicht Also wir haben ein Projekt in Amude, das ist in Rojava, aber nicht in Kobane eben, ja, sondern in einer der anderen drei Regionen. Ansonsten haben wir im Irak einige Projekte durchgeführt gehabt. Ja, im Laufe dieser Auseinandersetzung, also den Vortrag gibt es jetzt seit 4 Jahren, in Oberösterreich ist das Thema besonders heiß, weil sich die SPÖ Linz nach wie vor weigert, ihre enge Zusammenarbeit mit den Grauen Wölfen zu beenden. Also das ist seit vielen Jahren ein Thema in Oberösterreich. Eins der Ergebnisse dieser Diskurse ist auch dieses Buch da, Grauwolf im Schafspelz, herausgegeben von der Volkshilfe, wo ich eben als einer der Autoren beauftragt wurde, ist 2012 erschienen, hat bis jetzt leider noch kein Umdenken beworben bei der Linzer SPÖ. Es ist nach wie vor so, dass da die Grauen Wölfe und andere extremistische Gruppierungen wie Milligörisch gemeinsam am 1. Mai aufmarschieren und dass die auch finanziell unterstützt werden von der Stadt Linz. Ja, gut, jetzt kommen wir zum eigentlichen Vortrag. Also ich werde historisch ein bisschen ausholen. Ich glaube, es ist ganz spannend, wenn man sich die Genese der türkischen Nationalismen anschaut, wie das überhaupt entstanden ist in dieser Region und was es da so gibt, was die Grauen Wölfe so treiben und auch was andere Organisationen aus diesem Spektrum in der Türkei so machen und bei uns auch. Also es wird so ungefähr eine Stunde dauern, schätze ich mal. Ich werde schauen, dass ich mich nicht allzu sehr verschwafelt. Ja. Gut, ja, wir haben da auf dem Bild schon den Grauen Wolf. Ja. Wer ist der Graue Wolf? In der türkischen Mythologie sozusagen die Türken sind ja, also die Turkstämme stammen ja aus Innerasien, die stammen ja nicht aus Anatolien von der ethnischen Genese sozusagen, sondern aus dem Gebiet in Altai, das ist ein Gebirge an der heute chinesischen, größtenteils chinesischen Gebiet, zum Teil Mongolei. Das ist eben die Region, wo die Turkstämme herstammen. Und die Sage geht eben so, dass im Zuge verschiedener Irrungen und Wirrungen und Katastrophen, die ich jetzt nicht allzu sehr ausführen will, in einem Tal namens Ergenekon, das was der Name Ergenekon wird uns noch öfter unterkommen, wenn wir sie mit dem Thema beschäftigen, die Türken halt gedarbt haben und der graue Wolf war dann so freundlich und hat sie aus diesem Tal herausgeführt, wo sie nicht rausgefunden haben, und bis nach Anatolien gebracht, wo sie dann praktisch sesshaft geworden sind. Also das ist eine der mythischen Deutungen der grauen Wölfe. Gibt natürlich ein paar andere auch, gibt auch die gleiche Legende bei den Mongolen, bei den Chinesen und so weiter. Also das ist in der Region relativ weit verbreitetes Fabeltier. In der Türkei ist es erst so im Zuge des aufkommenden Nationalismus eigentlich, zusammengeschustert worden, weil es natürlich keine historischen Belege oder so für sowas gibt. Und die Legende halt in der türkischen Version auch relativ jung ist und wahrscheinlich eben von anderen übernommen wurde. Ja, der graue Wolf hat es somit praktisch geschafft, zu einer ganz wichtigen mystischen Figur zu werden für national orientierte Türkinnen und Türken. Was wir da nur sehen auf dem Foto, ist das Handzeichen der grauen Wölfe. Das, was halt wiederum den Wolf symbolisieren soll, also der Gruß ist das. Es gibt noch einen anderen Gruß auch, wo sie die Schädeln so gegeneinander hauen, das kann ich alleine jetzt nicht demonstrieren. Ist aber auch zum Vernachlässigen. Also wichtig ist, dass man sich das merkt, das sieht man dann auch relativ oft bei Umzügen, bei Demonstrationen nationalistischer Türkinnen und Türken. Ja, ein bisschen zur historischen Entwicklung. Hoppala, da haben wir war bei einer Demonstration in Wien, wo eben auch die Märtyrer sind da hinten oben auf der Fahne, die Schechitler. Und ja, sind eben graue Wölfe bei einem Aufmarsch in Wien. Ganz typisch ist auch die Fahne mit den drei Halbmonden, meistens allerdings in der Version einer roten Fahne. Ja. Gut, das Osmanische Reich ist einmal sozusagen der Ausgangspunkt für unseren heutigen Vortrag. Wir haben es da in den Ausdehnungen von 1683, also ein wirkliches Weltreich, das was praktisch den gesamten Balkan umfasst hat, also das Schwarze Meer, das Rote Meer waren praktisch Binnenmeere, Nordafrika hat dazugehört und das ganze Gebiet des historischen Mesopotamien bis zum Iran war Teil dieses osmanischen Staatsgebietes. Das Osmanische Reich war an sich relativ tolerant Religionen gegenüber. Ja, also es war jetzt kein, wie es jetzt öfter verklärt wird, sowohl von islamophoben Menschen als auch von Islamisten, war das kein strenggläubiger Gottesstaat. Also es war schon der Islam die Staatsreligion und der Sultan war auch gleichzeitig der Kalif, also sozusagen der höchste Führer der Muslime auf dem Papier. Also in der Praxis hat das nie die Bedeutung gehabt, was etwa im katholischen Glauben das Papsttum hat. Aber man war relativ tolerant auch den Minderheiten gegenüber, wesentlich toleranter, wie zum Beispiel die europäischen Reiche damals den religiösen Minderheiten gegenüber waren. Also insbesondere die Vertreter der sogenannten Buchreligionen, die Juden und Jüdinnen und die Christen und Christinnen, haben relativ viele Rechte dort auch genossen. Das Osmanische Reich hat praktisch so gegen Ende des 17. Jahrhunderts seine größte Ausdehnung erreicht. Dann ist es immer weiter bergab gegangen, also man hat immer mehr Gebiete verloren. Das Mittelmeer hat generell im Vergleich zum Atlantik natürlich ab der Entdeckung Amerikas immer mehr an Bedeutung verloren und eben auch die Staaten dieser Gegend. Ja, die Entwicklung hat sich dann Anfang des 20. Jahrhunderts nochmal deutlich beschleunigt. Also man hat eigentlich den ganzen Balkan verloren. Bosnien ist vor Österreich-Ungarn bereits besetzt gewesen, dann auch formell annektiert worden im Rahmen der Balkankriege mit unterschiedlichen Konstellationen, mit Serbien, Bulgarien, Griechenland und anderen Beteiligten hat man immer mehr andere Gebiete dort verloren. Gleichzeitig in Nordafrika, Libyen an das sich imperialistisch gebende Italien. Und in dieser Stimmung ist eigentlich der Nationalismus aufgekommen in den Restgebieten des Osmanischen Reiches, also der türkische Nationalismus. Natürlich auch andere, es hat auch einen armenischen Nationalismus gegeben und es hat natürlich schon im Vorfeld, also bei den Verlusten dieser Gebiete am Balkan auch die diversen anderen slawischen Nationalismen eine Rolle gespielt. Gut, 1908 ist so eine erste Modernisierungsbewegung an die Macht gekommen im Osmanischen Reich, das waren die Jungtürken. Das war anfangs eine relativ bunte Bewegung, wo auch Armenier zum Beispiel dabei waren, also auch christliche Minderheiten sich beteiligt haben, die was einfach dieses Osmanische Reich nochmal erneuern wollten und sozusagen nochmal durchstarten wollten sozusagen. Innerhalb dieser jungtürkischen Bewegung haben sich aber im Laufe der Jahre extrem nationalistischen Gruppierungen der Türken durchgesetzt. Das waren entweder die Pan-Türken bzw. die Turanisten. Ja, also es hat verschiedene Konzepte gegeben, wer jetzt eigentlich aller zu den Türkvölkern gehört. Ja, also die Pan-Türkisten haben auch angenommen, dass zum Beispiel auch die Ungarn, die Finnen, die Mongolen auch Turkvölker sind und die in so ein Staatsgebiet, in ein neues integriert werden hätten müssen. Die Turanisten waren etwas bescheidener. Die haben ja die ganzen außertürkischen Minderheiten, zum Beispiel die Tataren, die Kasachen, die Gagausen in Bulgarien, die Usbeken, die Uiguren in China, die hätten sie alle sozusagen für ihr Gebiet gewollt. Und ab 1913 war dieser Turanismus Staatsideologie, das heißt, man hat die eigenen Minderheiten, die was in Kernanatolien noch übrig waren, das waren vor allem die Griechen und die Armenier, die hat man bekämpft bis hin zum Völkermord an den Armeniern dann im Laufe des Ersten Weltkrieges. Und gleichzeitig hat man eben zumindest ideologisch versucht, diese anderen Turkvölker für einen Anschluss an dieses neue, an eine neue nationale Türkei zu begeistern. Ja, und dieser Turanismus ist auch ein bisschen der Grundgedanke schon gewesen, dieses späteren türkischen Faschismus der Grauen Wölfe. Ja, wir kennen die Geschichte dann weiter. Im Ersten Weltkrieg ist das Osmanische Reich auf Seiten von Deutschland und Österreich-Ungarn in den Krieg eingetreten. Man hat versucht, eben diese Politik umzusetzen, wollte im Kaukasus eben die Russen zurückdrängen, um dort zum Beispiel Aserbaidschan zu erobern. Also war natürlich ein wichtiges Ziel aufgrund des Erdölvorkommens und die Aseris natürlich sind natürlich ein türkisches Brudervolk gewesen, die man gerne im Staat dabei gehabt hätte. Gleichzeitig ist man ganz aggressiv gegen die eigenen Minderheiten vorgegangen. Also der Völkermord an den Armenierinnen ist das bekannteste und schrecklichste Beispiel dieser Vernichtungspolitik. Es sind aber auch andere christliche Minderheiten, die syrischen Christinnen zum Beispiel, massenhaft ermordet worden. Und man hat auch mit der Vertreibung der griechischen orthodoxen Christinnen begonnen, die damals ja in Anatolien noch vorhanden waren. Ja, gut, wie der Krieg geendet hat, wissen wir natürlich. Er hat in einer totalen Niederlage geendet, dieses Osmanischen Reiches mit seinen Alliierten. Nur mal Zusammenfassung, dann die beiden rivalisierenden Nationalismen, also die beiden wichtigsten Konzepte, also eben dieser Turanismus, eine großtürkische Ideologie, was die Eroberung der turksprachigen Gebiete geplant hat und die Vertreibung oder Vernichtung der nicht-türkischen Minderheiten. Und andererseits ist aufgekommen der etwas bescheidenere und etwas realistischere Kemalismus, das Mustafa Kemal Pascha, den späteren Atatürk, der hat angestrebt eine nationale Befreiung, aber nur dieses anatolischen Vierecks sozusagen, ja, ohne große imperialistische Abenteuer außerhalb dieser Region. Durchgesetzt hat sich eben dieser Kemalismus, ja, ist natürlich nicht friktionsfrei abgegangen, also am Ende des Ersten Weltkrieges war das Osmanische Reich praktisch nicht mehr existent, die Reste sind aufgeteilt worden, auch Kernanatolien ist aufgeteilt worden in einen griechischen Teil, einen italienischen Teil, in einen englischen, einen französischen Teil. Der Sultan hätte sich auch damit abgefunden, nur der Herr Mustafa Kemal, eben der spätere Atatürk, nicht, und der hat eben so eine nationale Befreiungsbewegung gegründet, die was letzten Endes dann auch militärisch erfolgreich war und bis 1922 sozusagen die Türkei in fast den heutigen Grenzen nicht ganz befreit hat. Ja. War natürlich nicht allzu schwierig, also die westlichen Mächte waren kriegsmüde nach dem Ersten Weltkrieg, haben dann nicht mehr allzu viel militärisch investiert in diese Angelegenheit, und der einzige wirkliche Gegner war dann Griechenland. Im Rahmen bis 1922 waren eben auch die Griechinnen besiegt und größtenteils auch vertrieben. Umgekehrt haben natürlich auch die Griechen ihre muslimischen Minderheiten vertrieben, muss man dazu sagen. Ja, wir haben da nur kurz einen Rückgriff, das Verbreitungsgebiet der Turkvölker, also das historische Reich Turan, was man da alles dabei hätte. Also man sieht von Sibirien, die Jakuten sind zum Beispiel ein Turkvolk, wer Risiko spielt, kennt Jakutien, bis hin zu den ganzen innerasiatischen Minderheiten, dann natürlich Kernanatolien selbst und noch einige Minderheiten, die am Balkan leben. Das wäre sozusagen Turan in seiner gewünschten Ausdehnung. Ja, das ist natürlich ziemlich unrealistisch. Ja. Also ist auch bei den Grauen Wölfen zwar nach wie vor eigentlich die Ideologie, dieses Turan umzusetzen und alle diese Gebiete praktisch heim ins Reich zu holen, ist aber natürlich aufgrund der militärischen und politischen Kräfteverhältnisse etwas etwas absurd, wie man schwer merkt. Gut, wie hat dann diese neue türkische Republik ausgesehen? Also dieser Befreiungskampf war 1922 abgeschlossen. Der Mustafa Kemal hat dem neuen Staat ein radikales Modernisierungsprogramm verordnet, also wahrscheinlich eines der radikalsten Programme, die man überhaupt an Staat umgekrempelt hat. Er hat das Sultanat abgeschafft, also die Herrschaft der Osmanen, die sind ins Exil geschickt worden. Man hat auch das Kalifat und die Scharia abgeschafft und hat den Staat, also jetzt rechtlich weitestgehend nach europäischem Vorbild geschaffen. Das heißt, man hat europäische Gesetzesbücher übernommen, man hat die Polygamie abgeschafft, Gleichstellung der Frau ist, sage ich mal, zumindest auf dem Papier realisiert worden. In der Praxis ist es natürlich nicht alles so eitel Sonnenschein natürlich. Dann ist auch der gregorianische Kalender eingeführt worden. Als Feiertag ist der Sonntag eingeführt worden anstelle des muslimischen Freitags, was natürlich für die gläubigen Muslime ein absolutes Schockerlebnis war. Und man hat eben auch versucht, die Bildung zu reformieren mit Alphabetisierungskampagnen, wo der Atatürk eben persönlich mit dem Zug in die Provinz gefahren ist und einer Schiefertafel und dort versucht hat, den jungen Agrarierinnen Lesen und Schreiben beizubringen. Ja, das Hutgesetz habe ich da noch oben, das ist auch ganz wichtig. Das hat das Verbot allzu provinzieller Kopfbedeckungen wie dem Fez, dem Turban, zur Folge gehabt, und man hat nur mehr europäische Hüte tragen müssen. Also Atatürk selbst hat sich einen Zylinder gekauft, um das auch optisch zu illustrieren. Ja. Atatürk, ja, Namen sind auch reformiert worden, natürlich. Also vorher hat es eigentlich nur Vornamen gegeben, die was sich halt im Laufe der Zeit geändert haben durch Verleihung von gewissen Titeln. Also der Atatürk selbst ist zum Beispiel nur als Mustafa geboren, hat dann noch den Beinamen Kemal gekriegt und dann die Ehrentitel Pascha und Ghazi. Diese Ehrentitel hat er abgeschafft und hat stattdessen Nachnamen eingeführt und er selbst hat sich dann in aller Bescheidenheit den Namen Atatürk, das heißt Vater aller Türken, gegeben. Ja, ist auch bis heute natürlich der einzige türkische Mensch mit diesem Namen. Andere haben sich noch berühmten Schlachten benannt und so. Es ist heute noch ganz witzig, wenn man mit Türkinnen und Türken redet, dann kann man natürlich die politische Einstellung der Großeltern oder Urgroßeltern in dieser Zeit am Namen absehen. Also es haben sich viele, ja, Östtürk ist so der eigentliche Türke und so. Also viele haben sich besonders nationalistische, kämpferische Namen verliehen. Dann gibt es die Aleviten, die was fast alle noch Blumen benannt sind, also eher sozusagen die sanftere Variante waren. Also das kann man heute noch ganz gut nachvollziehen, wie die Ahnen jeweils da politisch orientiert waren. Ja. Das war das. Die Namen. Ja. Gut, gegen diese Reformen von Atatürk hat es natürlich Widerstand gegeben. Also es war ein gewaltiges Reformprogramm. Wir haben da schon mit Zylinder statt mit dem Fies. Es hat erste Aufstände der Kurdinnen gegeben. Also die Kurden und Kurdinnen haben sich eigentlich in diesem nationalen Befreiungskampf nach dem Ersten Weltkrieg noch weitestgehend auf die Seite der Befreiungsbewegung geschlagen, sind auch mit verschiedenen Versprechungen gekauft worden, dass sie unabhängig bleiben können, sage ich mal, in einem gewissen Rahmen und weiterhin nach ihren sozusagen Stammesriten und Regeln leben können. Nur sind diese Versprechen natürlich alle nicht gehalten worden. Ja. Das heißt, es ist in der Folge zu ersten größeren kurdischen Aufständen gekommen. Vom Charakter waren diese Aufstände damals noch weniger jetzt sozialrevolutionär, wie sie jetzt seit den 60er Jahren sind, sondern eher muslimisch-konservativ geprägt. Also viele der kurdischen Fürsten, die wollten nicht auf die Polygamie verzichten und ähnliche Dinge und haben keine Einschränkung ihrer Macht hinnehmen wollen. Also das heißt, diese Aufstände der 20er Jahre, insbesondere durch Scheich Said, die waren eher von strenggläubigen Menschen oder sehr traditionellen Menschen, Kurden und Kurdinnen, organisiert. Ja, sind sehr brutal niedergeschlagen worden, also mit zum Teil zigtausenden Todesopfern, insbesondere in Dersim im Jahre 1936, wo auch wirklich Zehntausende Zivilisten dann ermordet wurden und viele Kurden und Kurdinnen auch umgesiedelt wurden. Also das war so die erste große antikurdische Kampagne sozusagen in der Türkei und man hat es dann mehr oder weniger dadurch geschafft, dass es bis weit in die 1960er Jahre in diesen Gebieten relativ ruhig war. Ansonsten natürlich nur vom Demokratieverständnis des Atatürk. Die Türkei ist natürlich eine Republik geworden, aber keine Demokratie. Das heißt, es hat zwar ab und zu Experimente gegeben, Oppositionsparteien zuzulassen, wenn die aber viel Zulauf bekommen haben, dann sind sie sehr schnell wieder verboten worden. Ja. Und die meisten linken Parteien waren auch die meiste Zeit verboten. Ja. Also von einer Demokratie kann man hier nicht ansatzweise sprechen. Das hat noch nicht ins Konzept von Kemal Atatürk gepasst. Also er war eigentlich ein klassischer Entwicklungsdiktator. 1938 ist er dann verstorben. Sein Nachfolger Ismet Inönü hat sich nach der Schlacht bei Inönü den Nachnamen gegeben, wo er als im Befreiungskrieg siegreich war, hat sein Werk in diesem Sinne fortgeführt. Von der Außenpolitik hat der Atatürk der Türkei eigentlich eine strenge Neutralität verordnet. die hat man auch die ersten Jahre nach seinem Tod beibehalten. Also im Zweiten Weltkrieg war die Türkei offiziell neutral, inoffiziell allerdings sehr pro-deutsch. Also man hat mit die engsten Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland gehabt, also an die 75-80% des Handels war mit Deutschland. Man hat generell mit den Deutschen weniger Probleme gehabt, wie zum Beispiel mit den Russen und den Engländern, die was man als unmittelbare Rivalen sozusagen in der Region gesehen hat. Die Deutschen selbst, also Nazi-Deutschland selbst, hätte die Türkei sehr gern an seiner Seite gewusst im Zweiten Weltkrieg. Weniger aufgrund der militärischen Stärke, von der man da noch nicht sprechen kann, der Türkei, sondern aufgrund der geostrategischen Lage. Also man hätte von der Türkei aus den arabischen Raum angreifen können, den Kaukasus angreifen können. Es wäre ganz, ganz wichtig gewesen. Die Türkei hat sich lange geziert und Deutschland hat alles versucht, Nazi-Propaganda in der Türkei zu lancieren. Ja. Also man hat verschiedene Zeitungen gegründet, pro-nazistische Radiosender und so weiter. Und in dieser Zeit ist eigentlich so die moderne faschistische Bewegung in der Türkei entstanden. Der wichtigste Protagonist dieser Bewegung war ein damals noch junger Offizier namens Alparslan Türkisch. Ja, der wird uns noch öfter begegnen, auch dann als späterer Gründer der Partei der Grauen Wölfe sozusagen. Ja, ursprünglich wäre dann sogar geplant gewesen, 1943, nachdem die Deutschen in Stalingrad siegreich vom Schlachtfeld gegangen wären, dass die Türkei dann auch aktiv in den Kampf angreift und vom Kaukasus aus die Sowjetunion überfällt. Ja, wir wissen, die Sache in Stalingrad ist ein bisschen anders ausgegangen. Die Türkei hat sich das dann auch anders überlegt und im Zuge der weiteren militärischen Misserfolge von Nazi-Deutschland ist die Türkei auch schon langsam auf eine pro-westliche Haltung umgeschwenkt. Ja. Das heißt, man hat auch die innere narzisstische Opposition verfolgt, also der Herr Türkisch ist inhaftiert worden und nach 1945, also man ist dann kurz vor Kriegsende auch noch in den Krieg eingetreten, zumindest formell, also das ist darum gegangen, dass alle Staaten, die Nazi-Deutschland den Krieg erklären, das Versprechen bekommen haben, gleich Gründungsmitglieder der UNO zu sein. Und das hat die Türkei noch genutzt, ohne je wirklich an Kampfhandlungen natürlich teilzunehmen. Ja, nach 1945 ist die Türkei abgerückt von ihrer Neutralitätspolitik und hat sich einen strikten pro-westlichen Kurs verschrieben. Ja, also man ist der NATO beigetreten, hat sich dann auch gleich bewiesen im Koreakrieg, wo mehr als 3000 türkische Soldaten gefallen sind auf Seiten der USA. Hat aber im Gegenzug auch auf Druck der USA ein Mehrparteiensystem einführen müssen. Und es hat erstmals praktisch in der zweiten Hälfte der 40er Jahre dann demokratische Wahlen gegeben in der Türkei. Ja, was haben die gemacht? Sie haben sofort die Kemalisten abgewählt. Ja. Also dieses kemalistische Modell, Modernisierungsmodell, das hat, ist in den Großstädten angekommen, das ist bei den westlich orientierten Eliten in der Westtürkei angekommen, aber nicht bei der breiten Masse der Bevölkerung. Ja. Die hat das weitestgehend abgelehnt und somit auch 1946 prompt die Kemalisten abgewählt zugunsten einer gemäßigt islamistischen Partei, der DP, später dann unter Adnan Menderes. Ja, die Armee hat sich, war mit dieser neuen Ausgangslage nicht zufrieden. Ja. Also die Armee hat sich sozusagen als Gralshüter der atatürkischen Reformen gesehen, macht sie auch heute bislang noch, ja, also es ist schon ein bisschen weniger geworden, aber man hat gesagt, man kann das nicht hinnehmen, dass jetzt hier der Staat wieder sich zurückentwickelt, sondern man muss die atatürkischen Reformen weiterführen und hat eben dann gegen diesen Adnan Menderes, diesen gemäßigten Islamisten sozusagen oder gemäßigten Vertreter des politischen Islames auch geputscht und auch diesen ermorden lassen. Ja. Ab dieser Zeit, ab dann 1960, hat eigentlich eine Ära großer politischer Instabilität begonnen. Ja, also in den 60er Jahren haben die linken und linksradikalen Aktivitäten stark zugenommen. Es haben sich verschiedene Guerillagruppen gebildet, nicht nur in Kurdistan, auch in anderen Teilen des Landes. Es hat eine ganze Reihe, also mehrere Dutzend verschiedener, meist maoistisch orientierter Guerillagruppen gegeben, die was eben in einem bewaffneten Kampf teilgenommen haben. Gleichzeitig hat der Staat auch versucht, um eben gegen diese erstarkende Linke auch einen Gegenpol noch zu schaffen, die extreme Rechte zu fördern. Also die militanten Faschisten, die haben sich dann zusammengefunden in der Milliyetçi Hareket Partisi, in der Partei der nationalistischen Bewegung, in der MHP, wie sie seit 1969 heißt, die was wir auch ja bis heute aktiv haben und was bis heute praktisch die Partei der Grauen Wölfe sozusagen ist. Also die Grauen Wölfe war damals der Name der Jugendorganisation der MHP von verschiedenen militanten Gruppen, die was sie eben gegen Islamisten oder gegen Linke ihre Kämpfe geliefert haben. Ja, Führer und praktisch, also von der Gründung auf Führer, war wiederum der Alparslan Türkeş, der was uns ja im Zweiten Weltkrieg schon begegnet ist, als ein Pro-Nazi-Aktivist sozusagen in der Türkei. Ja, wie gesagt, jahrzehntelange Instabilität, 1971 dann ein zweiter Militärputsch, ab den 70er Jahren war dann auch die MHP immer wieder an der Regierung beteiligt und ja, hat aber und ist praktisch so, also weitestgehend waren die Grauen Wölfe halt eine Terrororganisation, die Linke, Demokraten, Gewerkschafter, Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtlerinnen und so weiter ermordet hat. Ja, also man geht von ungefähr 5000 politischen Morden der Grauen Wölfe in dieser Phase aus. Ja, Situation hat sich aber auch noch nicht beruhigt und hat schließlich in einen dritten Militärputsch geführt im Jahre 1980. Nach den ersten beiden Putschen hat das Militär die Macht immer relativ schnell wieder abgegeben. 1980 sind sie etwas gründlicher vorgegangen. Also man hat einmal alle Parteien verboten, auch die Rechten, was ganz interessant war. Die Grauen Wölfe haben damals gesagt, also es gibt mehrere Aussagen auch vom Alparslan Türkeş selbst, jetzt sind unsere Ideen an der Macht, aber wir sind selbst im Gefängnis, ja, sinngemäß. War für die Grauen Wölfe auch ein harter Schlag sozusagen, dass ihre Politik zwar jetzt umgesetzt wird, sie selbst aber nicht daran mitwirken können. Ja. Vor allem hat sich aber natürlich die Energie dieses Militärregimes gegen die politische Linke gerichtet. Ja, also in diesen Jahren sind viele, viele tausend Menschen ermordet worden, vertrieben worden. Man spricht von über 200.000 politischen Gefangenen im Laufe dieser Jahre und auch die Unterdrückung im kurdischen Teil der Türkei hat ganz andere Dimensionen noch erreicht und es war an sich dann der Grund, warum die PKK 1984 den bewaffneten Kampf dann aufgenommen hat. Also es hat natürlich auch vorher schon bewaffnete Gruppierungen dort gegeben und bewaffnete Auseinandersetzungen, aber sagen wir, der Großteil der kurdischen Bevölkerung, der kurdischen Studenten, Intellektuellen, wollte noch auf zivilgesellschaftlichen Weg irgendwie die Rechte der Kurdinnen durchsetzen. Unter den Bedingungen der Militärdiktatur war das überhaupt nicht mehr möglich und so hat man eben diesen bewaffneten Kampf begonnen. Ja, zur Situation der Kurdinnen, also kurdisch, wer sind die Kurdinnen jetzt im Denken der türkischen Nationalisten? Ja, also man hat die eigenständige kurdische Ethnie geleugnet, man hat die Sprache verboten, man hat die Kultur verboten, man hat jede Art von eigenständiger Organisierung in diesen Gebieten verboten, man hat die Kurden als Türken deklariert sozusagen, als Bergtürken, die was irgendwie ihre Sprache verlernt haben sozusagen und diesen iranischen Dialekt angenommen haben, also die kurdische Sprache eben, und die, was man aber wieder zurückführen kann auf ihr Türkentum. Ja, also das ist ganz interessant, also man hat jetzt nicht gesagt, die Kurden sind eine minderwertige Rasse oder irgend sowas, sondern man war durchaus der Meinung, die Kurden sind eigentlich auch brave Türken, nur werden sie von subversiven Kräften aus dem Ausland ständig hochgeschaukelt und ständig verhetzt und kämpfen deswegen gegen die Türken und Türkinnen, die was ihnen ja nur Gutes wollen. Ja, so ist das Denken. Kommen wir dann noch kurz darauf zurück, gibt es auch ein paar Abweichungen natürlich und ein paar andere Entwicklungen in diesen im Laufe der Jahre. Gut, die Staatsideologie mehr oder weniger dieser Militärdiktatur war eigentlich nicht mehr der Kemalismus. Ja, formell zwar nach wie vor, natürlich jede Partei fast in der Türkei bekennt sich auf irgendeine Art und Weise zu Kemal Atatürk, auch wenn sie sehr wenig seiner Ideen aufgenommen haben. Die neue Staatsideologie ist de facto, und das ist eigentlich seit 1980 und bis jetzt, die türkisch-islamische Synthese. Ja. Das heißt, wir haben vor 1980 auch die Situation gehabt, dass sich zum Beispiel die Nationalisten und die Islamisten untereinander bekämpft haben. Und das ist durch diese türkisch-islamische Synthese praktisch gelöst worden. Ja. Also das Militär hat eine Politik der Re-Islamisierung von der Gesellschaft durchgeführt, also man hat die ganzen Islamschulen wieder aufgesperrt, man hat sie wieder gefördert, man hat den Religionsunterricht wieder eingeführt in den Schulen, lauter Dinge, die Atatürk abgeschafft hätte. Man hat den Islam auch als ideologisches Bollwerk eben gegen die Linke und gegen die Separatisten gesehen, ja, wobei mit Separatisten ja vor allem die Kurden und Kurdinnen, zum Teil auch die wenigen Armenierinnen auch gemeint waren. Man hat durch das, dass die Arbeiterinnenbewegung zerschlagen wurde, also auch genutzt, dass die ganzen muslimischen sozialen Richtungen wieder Zulauf gehabt haben. Es war ja alles andere verboten sozusagen, und wenn jetzt irgendwer auf soziale Unterstützung angewiesen war, dann hat er halt in die Moschee gehen müssen, ja, und hat sie dort erhalten, weil vom Staat hat er nichts gekriegt, und die Arbeiterbewegung war zerschlagen, verboten, die Gewerkschaften und so weiter. Und es ist praktisch als einzige soziale Institution sind dann diese muslimischen Gruppen übrig geblieben, die was natürlich dadurch ihre Massenbasis enorm ausweiten haben können in dieser Phase. Ja, es ist gleichzeitig auch ein sogenanntes muslimisches Kapital entstanden, das heißt sehr große Konzerne in verschiedenen Bereichen, die was sehr strenggläubigen Muslimen kontrolliert worden sind und die was auch jetzt ganz stark hinter der AKP stehen, und auch die extreme Rechte, also auch die Grauen Wölfe sind praktisch islamisiert worden oder haben sich selbst islamisiert. Ja. Ursprünglich war in der Ideologie der Grauen Wölfe ja der Islam eher was Untürkisches. Es ist von den Arabern gekommen und da kann nichts Gutes davon kommen sozusagen, hat man sich gedacht, weil es nichts ursprünglich Türkisches ist. Und die Grauen Wölfe hätten eher im religiösen Bereich so schamanistische Traditionen wieder beleben wollen. Ja, aber aufgrund der schieren Stärke der muslimischen Religion und hat man sich dann mehr und mehr dem wieder zugewandt, und in der türkisch-islamischen Synthese haben sich praktisch die Nationalen und die Muslime wiedergefunden, und so haben wir heute in der Türkei eigentlich die MHP auch als eine sehr strenggläubig religiöse Partei mittlerweile, und auch andere Gruppierungen wie Milli Görüş und so weiter sind sehr nationalreligiös. Ja, auch die AKP natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Gut, ja, wie ist es weitergegangen? Diese großturanistischen, pantürkischen Fantasien, die haben kurzzeitig wieder Auftritt bekommen, wie die Sowjetunion zusammengebrochen ist, und diese ganzen Turkvölker, die Kasachen, die Usbeken und so weiter, aus diesem Völkerkerker der Sowjetunion, also Völkerkerker unter Anführungszeichen wieder in die Unabhängigkeit entlassen worden sind. Und naja, die Grauen Wölfe haben doch, die werden jetzt mit Freuden sich ein großtürkischen Reich anschließen oder das Gemeinde gemeinsam mit ihnen bilden. Ja, dem war aber nicht so. Ja, also die haben schon schön geschaut, dass sie ihre eigenen kleinen Staaten machen und waren gar nicht so begeistert, jetzt sich der Türkei, einer damals sehr schwachen Türkei, muss man sagen, ökonomisch anzuschließen. Ja, also dieser Traum ist sehr schnell wieder geplatzt. Man hat versucht mit einigen Abenteuern, zum Beispiel in Armenien, Aserbaidschan-Krieg, wo türkische Faschisten auch auf Seiten der Aseris gekämpft haben, diese pan-türkische Ideologie noch ein bisschen am Leben zu halten. Aber wie gesagt, also wir wissen natürlich, dass sich diese anderen turksprachigen Staaten jetzt da nicht mit Freude der Türkei angeschlossen haben. Ja, man muss sagen, also was noch ein bisschen ein schleichender Übergang ist, ist von der Militärdiktatur hin zu einer ja, Halbdemokratie, wie wir sie jetzt in der Türkei haben. Das hat bereits ab, sagen wir mal, Mitte der 80er Jahre wieder eingesetzt, dass erste Parteien wieder erlaubt worden sind, dass erste demokratische Manifestationen wieder möglich waren, dass es wieder Wahlen gegeben hat, die was halbwegs demokratisch waren, natürlich oft unter Verbot von linken oder kurdischen Parteien. Das heißt, das hat sich im Laufe der Jahre wieder entwickelt, ja, dass man hier wieder gewisse demokratische Spielräume entstanden sind. Ja. Nichtsdestotrotz hat man diesen Antiterrorkampf gegen die PKK noch eskalierender geführt, sozusagen ab 1992, wo man gezielt Kampagnen der verbrannten Erde gemacht hat, das heißt tausende Dörfer planiert hat, sozusagen damit extreme Flüchtlingsströme verursacht hat. Die meisten sind in die Großstädte in der Türkei gegangen. Also man muss sagen, vorher waren die Kurden eher in einem relativ geschlossenen Siedlungsgebiet und seit diesen Vertreibungskampagnen gibt es natürlich auch viele Kurden und Kurdinnen in anderen Regionen der Türkei. Also die größte kurdische Stadt, wenn man so will, ist mittlerweile Istanbul und nicht mehr Diyarbakir. Die Grauen Wölfe haben sich natürlich an diesem Terrorkrieg ganz massiv beteiligt. Also oft haben sich Spezialeinheiten aus MHP-Kadern sind die rekrutiert worden, haben dort Folterkeller betrieben, haben dort sozusagen illegale Tötungen auch betrieben, die was jetzt der Polizei oder der Armee nicht in diesem Ausmaß möglich war. Da hat man sich halt gern die Grauen Wölfe dazugeholt sozusagen, um eben auch extra legal da agieren zu können im Kampf gegen die PKK. Ja. 1997 Tod von Alparslan Türkeş, vom großen Başbuğ, also vom großen Führer der MHP. Wir haben hier nochmal ein Foto, wie er noch ein letztes Mal den Wolfsgruß vorzeigt. Natürlich eine Katastrophe für die Bewegung, ist aber nach wie vor Vorsitzender, muss man sagen. Also auch posthum hat er den Vorsitz der Partei inne und es wird auch immer ein Sessel für ihn freigehalten bei den Parteitreffen, dass er da praktisch noch aus dem Jenseits ein bisschen zumindest zuhören kann. Ja. Der Abdullah Öcalan, wir wissen, also der Führer der PKK sozusagen, ist 1999 verhaftet worden. Das war dann natürlich ein schwerer Schlag für diese kurdische Bewegung. Und ja, kommen wir mal ein bisschen zu dem, wie es heute ausschaut. Und dann kommen wir nochmal wirklich zu den Grauen Wölfen. Ein bisschen intensiver, ja. 1996 hat praktisch die erste wirklich islamistische Regierung unter Necmettin Erbakan, ist 97 mit einem weichen Putsch entmachtet worden. Das heißt, man hat damit gedroht, einen richtigen Putsch zu machen, wenn er nicht von selbst die Macht zurückgibt. Und ja, hat er dann getan, aber so dieser Aufstieg der islamistischen Parteien war nicht mehr aufzuhalten. Diese Erbakan, also die Refa-Partisi von Erbakan, hat sich dann in zwei Richtungen aufgespalten, in die Saadet-Partisi, die was bei uns von Willi Görisch in Österreich repräsentiert wird, und in die deutlich in die ein bisschen gemäßigtere und auch deutlich erfolgreiche Adalet ve Kalkınma Partisi von Erdogan. Ja. Gut, Erdogan hat, muss man eingestehen, natürlich der Türkei eine bis zu diesem Zeitpunkt nicht gekannte Stabilität und einen bis zu diesem Zeitpunkt nicht gekannten wirtschaftlichen Aufschwung gebracht. Ja. In seinen ersten Jahren war er eigentlich sehr erfolgreich, eigentlich auch außenpolitisch moderat, auch innenpolitisch moderat. Er hat eine gewisse Entspannung mit Armenien angestrebt, zumindest kurzzeitig. Also dieser Friedensprozess ist leider mittlerweile auch wieder ins Stocken geraten. Er hätte eben den EU-Beitritt angestrebt. Mittlerweile wissen wir, ist das auch nicht mehr so an der Tagesordnung, zumindest in den nächsten Jahrzehnten wird es sicher nicht so weit sein. Es hat gewisse Zugeständnisse an Kurdinnen gegeben. Das heißt, man hat versucht, über zumindest die sunnitischen Kurdinnen mit an Bord zu holen, durch gewisse Zugeständnisse bei der Sprache, bei den Schulen und so weiter. Es hat einen kurdischsprachigen Fernsehsender seither, es gibt vereinzelt kurdische Ortstafeln, also alles, was vorher völlig undenkbar war, ist durch Erdogan in der Anfangsphase, also in seiner liberalen Anfangsphase, dann plötzlich möglich geworden. Ja. Islamisierung gemäßigt, zunehmend anti-israelische Positionen, also ich glaube, das ist sehr dem nationalen Konsenswillen sozusagen geschuldet, also es gibt ja in einem politisch und religiös und ethnisch sehr zerrissenen Land wie der Türkei relativ wenige Dinge, wo wirklich breite Teile der Bevölkerung einer Meinung sind. Das ist eins der wenigen Dinge, ist halt ist die Ablehnung von Israel, ja, wo wirklich sehr viele kurdische, türkische, rechte, linke, säkulare, islamistische Kräfte einer Meinung sind. Und das ist auch der Grund, warum der Erdogan immer wieder so ein bisschen gegen Israel poltert und immer wieder, im Sommer das, oder glaube ich, die israelische Regierung mit den Nazis verglichen und solche Scherze, die macht er halt gerne, aber das ist mehr Innenpolitik wie Außenpolitik. Das ist leider diesen relativ breiten anti-israelischen Konsens geschuldet. Ja. Ja, der Einfluss der Armee ist ein bisschen zurückgedrängt worden. Ja. Also man hat im Zuge einer sogenannten Ergenekon-Affäre, da haben wir wieder das mythische Tal des Grauen Wolfes, hat man eine große Verschwörung aufgedeckt mit hunderten Beteiligten, meistens höherrangige Offiziere, die meistens aus den kemalistischen Eck noch gekommen sind. Es gibt mittlerweile seit 10 Jahren oder seit 11 Jahren jetzt Prozesse wegen dieser Ergenekon-Verschwörung. Es sind bis jetzt, glaube ich, erst 20 Leute verurteilt worden. Das heißt, es ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Also was da wirklich dahinter steckt, ist sehr schwer zu sagen. Also das muss man wahrscheinlich noch abwarten. Ein Körnchen Wahrheit wird dahinter stecken. Es wird natürlich tatsächlich Leute innerhalb der Armee gegeben haben, die was Erdogan gern beseitigt hätten. Aber so wie es der Erdogan darstellt, dass es da praktisch einen Pakt von der Armee, auch mit der PKK und mit den Armeniern und wem auch immer, und Israel natürlich, Israel muss immer dabei sein, gemacht hat. Also das ist schon sehr viel Theaterdonner und da wird auch bei den Prozessen, wenn sie fair verlaufen, was natürlich ein wenig fraglich ist, nicht allzu viel rauskommen und es eben bis jetzt in diesen 10 oder 11 Jahren Ergenekon-Affäre auch noch nicht allzu viel entschieden worden. Ja, den Einfluss der Armee hat er halt mit solchen Aktionen durchaus auch zurückgedrängt. Gut, so, jetzt kommen wir mal ein bisschen detaillierter noch zur MHP. Also die Partei der nationalistischen Bewegung, die Ülkücüler, wie sie sich gern nennen, also wenn man davon mit einem türkischen Verein zum Beispiel zu tun hat in Österreich, zum Beispiel in Salzburg mit den Ülkü-Ocai, dann kann man davon ausgehen, dass es graue Wölfe sind, sind sie in dem Fall natürlich auch tatsächlich. Ülkü-Ocai heißt so Herd der Idealisten, also Herd ist so der Begriff bei uns. In Österreich würde man Stammtisch sagen oder Bar, im Türkischen ist halt der Herd so dieses zentrale Metapher, wo sich halt die Leute drum sammeln sozusagen. Von der Struktur, ja, es gibt eben die Grauen Wölfe als Jugendorganisation, wobei sich eigentlich auch alle Älteren nach wie vor als Graue Wölfe sehen. Das ist schon ein sehr geläufiger Begriff. Bozkurt, also Grauwolf auf Türkisch. Militante Gruppierungen, die haben vor allem in diesen Kampfjahren der 70er, 80er, 90er Jahre eine große Rolle gespielt, zum Teil auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten wieder, wobei nicht in dem Ausmaß wie in den 70er Jahren. Ja. Also man hat verschiedene bewaffnete Banden, Terrororganisationen, die was dieser Partei unterstehen sozusagen, die türkische Rächerbrigade und die haben ganz viele ganz tolle Namen und die waren halt immer für verschiedene Gewalttaten, Morde, Anschläge und so weiter verantwortlich. Und ja, gibt es natürlich jetzt auch noch und sind eben gerade, wie wir gesehen haben, in den letzten Wochen zum Teil auch wieder aktiv geworden. Ja, ja, gibt es ganz normale Parteivorfeldorganisationen, Frauenorganisationen, Gewerkschaften und so weiter. Auslandsorganisationen schauen wir sie dann noch an. Gut, ja, Ideologie, der Michal Atzis, einer der ideologischen Vordenker, hat es sehr schön zusammengefasst. Die Juden sind der heimliche Feind aller Völker, ja, besonders der Türken natürlich. Die Russen, Chinesen, Perser und Griechen sind unsere historischen Feinde, die Bulgaren, Deutschen, Italiener, Engländer, Franzosen, Araber, Serben, Kroaten, Spanier, Portugiesen und Rumänen sind unsere neuen Feinde. Die Japaner, Afghanen und Amerikaner sind unsere künftigen Feinde. Die Armenier, Kurden, Tscherkessen, Abchasen, Bosniaken, Pomaken, Lasen, Leskier, Georgier und Tschetschenen sind unsere inneren Feinde. So hat das der Herr Atzis formuliert. Ja, also man kann sagen, ein leicht paranoides Weltbild. Man will sich von Feinden umgeben. Ja, und das ist aber wirklich fast die zentrale Ideologie der Grauen Wölfe, dass man überall Verschwörung, überall Feinde sieht aus dem Ausland. Es sind ja jetzt natürlich, ja, mit den Portugiesen oder so haben es mittlerweile keine großen Probleme mehr, aber die Armenier und die Kurden und natürlich die Juden, der heimliche Feind aller Völker, wie es der Atzis formuliert, die sind immer, haben über und überall ihre Finger im Spiel. Und in der Ideologie der Grauen Wölfe ist ja die Türkei, also, oder sind die Türken ja absolute Übermenschen. Ja. Aber wie kommt es, dass solche Übermenschen wie die Türken dann in einem relativ kleinen, noch immer relativ armen Land leben, wenn sie so unglaublich toll sind? Ja. Das liegt muss natürlich an Verschwörungen von außen und natürlich von innen, Armenier und Kurden, liegen. Ja. Also das ist so ein bisschen die Grundessenz. Manche dieser Elemente dieses Verschwörungsglaubens, die hat man durchaus schon bei im Kemalismus, ja, und manche der Elemente dieses Glaubens an den Supertürken sozusagen, die hat man auch durchaus im Kemalismus. Also auch unter Atatürk sind schon Ideologien verbreitet worden über verschiedene Institute und Universitäten, dass zum Beispiel alle Sprachen der Welt aus dem Türkischen hervorgegangen sind. Ja. Das heißt, die Türken waren die ersten Menschen, die so zivilisiert waren, dass sie eine eigene Sprache gehabt haben. Das ist die Sonnensprachentheorie. Und alle anderen Völker haben dann schon langsam von den Türken sich das abgehört sozusagen und ihre Sprachen dann erst entwickelt. Ja. Also das ist auch durchaus die kemalistische Ideologie und durchaus Staatsideologie mehr oder weniger in der Türkei. Das sind nicht nur ein paar faschistische Irre, die das glauben, sondern es ist relativ weit verbreitet, ja. Gut, die MHP, ja, Ideologie, Antikommunismus war natürlich in den 60er und 70er Jahren das zentrale Element, ja. Man hat sich von außen bedroht gefühlt durch die Sowjetunion, durch die Araber, die was ja damals auch zum Teil noch links waren, von innen durch die ganzen maoistischen Gruppierungen, durch die PKK und so weiter. Also Antikommunismus war fast das zentrale Element der MHP-Ideologie und auch das zentrale Element, warum sie gebraucht worden ist von, sage ich mal, dem Kapital, ich sage es einmal vereinfacht, als Kampftruppe gegen die politische Linke sozusagen. Ja, nationalistisch, tyrannistisch, imperialistisch, gut, ja, wir haben es vorher schon angesprochen, der Turanismus ist natürlich keine Ideologie, die was so auf der Tagesordnung steht. Ja? Also die MHP propagiert jetzt nicht, marschieren wir in China ein und befreien wir die Uiguren. Ja? Die Uiguren glauben das aber zum Teil durchaus. Ja. Also wir wissen, diese muslimische Minderheit in China, in der Provinz Xinjiang, da gibt es da durchaus auch militante Bewegungen, die sich auch ideologisch den Grauen Wölfen nahestehend fühlen und die was dort auch mitunter gegen die chinesische Zentralmacht sozusagen kämpfen. Ja. Nur natürlich von türkischer Warte aus ist es relativ surrealistisch, da jetzt tatsächlich irgendwie das Reich Turan bald umsetzen zu können. Ja, zunehmend religiös haben wir schon angesprochen, militant, gewaltglorifizierend, von den Feindbildern eben die Hetze vor allem gegen Kurdinnen und Armenierinnen, beziehungsweise glaubt man natürlich, wie auch schon angesprochen, dass die Kurden eigentlich ja eh in Ordnung sind, aber von den Armenierinnen und so weiter eben aufgestachelt werden. Ja, gibt auch eine ganze Menge Zeitungsartikel aus Medien der Mehepe, die beweisen, dass der Öcalan in Wirklichkeit Armenier ist, ja, und gar kein Kurde, sondern von den Armeniern eben dort eingeschmuggelt wurde, um die braven Kurden da zu verhetzen. Ja, positive Bezugnahme auf islamistische und nationalistische Gruppierungen. Das heißt, im Zuge dieser Re-Islamisierung hat man sich zusehends auch angefreundet mit diesen islamistischen Befreiungsbewegungen, wie zum Beispiel der Hamas eben im Gazastreifen oder auch den Tschetschenen in ihrem Kampf gegen die Russen. Ja, also die Russen sind natürlich auch ein großer Feind der Türken, sozusagen historisch belegt, und man hat auch immer wieder insbesondere in den Tschetschenienkriegen auch Militante da runtergeschickt, die was auch durchaus aktiv da mitgekämpft haben, auf Seiten Aserbaidschans gegen Armenien, auf Seiten der Tschetschenen gegen Russland. Und jetzt natürlich zum Teil, also es gibt da noch keine wirklichen wissenschaftlichen Belege dafür, aber es dürften durchaus auch Einheiten der Grauen Wölfe auf Seiten des Islamischen Staates kämpfen, also auf Seiten des IS. Also es gibt zumindest einige Fotos, und die Berivan Aslan, eine Nationalratsabgeordnete mit kurdischem Hintergrund, wird den meisten ein Begriff sein, die sagt das, ja, zum Beispiel. Also ich habe jetzt noch keine ganz eindeutigen Beweise gefunden. Es gibt natürlich auch in den Ideologien der IS und der Grauen Wölfe durchaus Unterschiede, aber kann man gut vorstellen, dass wenn es gegen die Kurden geht oder gegen die PKK oder die YPG geht, dass man da durchaus über seinen Schatten springen kann. Ja, das lassen wir kurz aus, weil wir schon relativ weit fortgeschritten sind. Die Mehepe und die Rechtsextremen in unseren Breiten, wie hat sich das entwickelt? Also die Mehepe hat immer auch versucht, Kontakte ins Ausland zu knüpfen. Das war insbesondere in den 1970er Jahren zur CSU in Bayern, wo man sehr gute Verbindungen gehabt hat, also auch wiederum mit dem Antikommunismus als gemeinsamer Ideologie. Ideologisch noch näher war man sich natürlich mit der NPD, also mit den Neonazis. Da hat es auch Kooperationen gegeben, also es sind auch deutsche Neonazis in Lagern der Grauen Wölfe ausgebildet worden, umgekehrt hat es finanzielle Unterstützung gegeben. Also das ist ganz fix belegt, auch mit Briefwechseln zwischen den Parteiführern und so weiter. Also das ist ein Faktum, dass es diese Zusammenarbeit gegeben hat. Man kann sich natürlich vorstellen, das Verhältnis zwischen deutschen Neonazis und türkischen Faschisten ist stark abgekühlt, insbesondere in den 1990er Jahren, wo es eben viele Brandanschläge in Deutschland gegeben hat von Neonazis und sehr, sehr viele türkische Menschen dort zu Tode gekommen sind aufgrund von neonazistischer Gewalt. Ja, also da ist dieses Verhältnis natürlich ganz stark abgekühlt. Letzter Vorstoß in diesem Sinne ist mir bekannt aus dem Jahr 2009, ein Plädoyer der NPD Frankfurt für eine Zusammenarbeit mit der Mehepe, das was aber nicht auf Gegenliebe gestoßen ist. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Parteispitzen miteinander könnten, aber dass die Basis miteinander kann, ist, glaube ich, da ist einiges zu viel passiert in den letzten Jahrzehnten. Gut, in Deutschland heute versucht man vor allem bei den Christdemokraten ironischerweise auf kommunaler Ebene Einfluss zu gewinnen. Ja, gibt es in Deutschland alle paar Wochen irgendeine Debatte, dass wieder irgendeine Ortsgruppe von den Grauen Wölfen unterwandert worden ist. Die wird dann ausgeschlossen oder auch nicht und so weiter. Das ist schon ein relativ langjähriges Spielchen, was da in Deutschland passiert. Ja, in Österreich Kontakte der Mehepe. Ja, Deutschland, ich habe auf SPD aber da auch noch angeführt, es ist zum Teil auf kommunaler Ebene, aber in keinem nennenswerten Ausmaß. In Österreich ist, sage ich mal, die engste Zusammenarbeit, die schon erwähnte, mit der Linzer SPÖ. Es gibt auch Kontakte auf kommunaler Ebene, zum Beispiel in Tirol und Vorarlberg, mit der ÖVP, die aber meistens eher aus Unwissenheit heraus passieren. Ja. Das heißt, irgendwelche ÖVP-Gemeinderäte, Bürgermeister oder so aus kleineren Orten glauben, dass sie da jetzt nette Menschen kennengelernt haben und wissen nicht, was für eine Ideologie da dahinter steckt. Ja. Also die SPÖ Linz weiß durchaus, was für eine Ideologie da dahinter steckt. Sie wird auch oft genug von uns darauf hingewiesen. Bislang allerdings ohne Erfolg. Ja, wie sind die Grauen Wölfe in Österreich organisiert? Schauen wir mal auf die Uhr. Ja, es gibt einen Dachverband in Europa sozusagen, die Europa-Türk-Föderation und den österreichischen Ableger, die Avusturia-Türk-Föderation. Und diese ist wiederum, besteht wiederum aus lokalen Vereinen. Die meisten nennen sich Ülkü Ocai, also Idealisten, Herd sozusagen. Gibt auch andere, zum Beispiel Avrasia in Linz und in Wels oder die Göktürken, die Himmelstürken, ebenfalls in Wels. Also es ist nicht zwangsläufig was mit Ülkü. Also man kann schon davon ausgehen, dass alle, wo Ülkü dabei ist, alle diese Vereine, Graue Wölfe-Vereine sind. Umgekehrt haben nicht alle Graue Wölfe-Vereine dieses im Namen. Ja. Gut, von der regionalen Stärke, ja, Salzburg gibt es natürlich einen Verein, Straßwalchen gibt es einen relativ großen, was ich bemerkenswert finde, weil es ein relativ kleiner Ort ist. Sonst sind die Zentren natürlich überall, wo es viele türkische Migrantinnen gibt. Das heißt, Vorarlberg ist eine Hochburg, Tirol, ja, Innsbruck, Kufstein, Wörgl, Landeck gibt es, glaube ich, 4 Vereine. Oberösterreich und Linz und Wels haben jeweils 2. Ried hat einen neu gegründeten. Niederösterreich vor einem Industriegebiet. Ja, Wien natürlich. Ja. Also kaum Vereine gibt es in der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland. Also da sind die so gut wie nicht vorhanden. Also ich glaube, ja, es gibt erstens im Burgenland und in Kärnten so gut wie keine. Bitte? Hallein bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß es. Aha, ja, Hallein auch, okay. Ja. Hallein habe ich jetzt nur militärisch im Kopf gehabt, aber denke mir auch, dass die da gibt. Gut, ja, in der Steiermark hat es witzigerweise so entwickelt, dass da größtenteils kurdische Migrantinnen leben, also in Graz. Und in Burgenland und in Kärnten leben sowieso kaum Migrantinnen. Also in diesen strukturschwachen Regionen hat man kaum eine Zuwanderung. Das hoffe ich, habe jetzt niemand beleidigt aus Kärnten oder Burgenland, aber ich glaube, strukturschwach ist, kann man durchaus so sagen. Ja, dann gibt es natürlich diese üblichen Sektionen für Frauen, Jugendliche und so weiter. Fußballvereine gibt es eine ganze Menge. Was es in Deutschland schon gibt, ist zum Beispiel ein Rockerclub, die Turkos, also ein Bikerclub, der was sich zu den Grauen Wölfen bekennt, sind erst im Oktober aufmarschiert mit mehreren hundert Beteiligten bei einer Anti-PKK-Demo in München. Ja, und dann zum Teil diese subkulturell inspirierten Jugendgangs, so wie habe ich das schön genannt, die sich zum Teil als Postcard-Mafia und ähnlich gangstermäßige Namen geben. Also das sind eben aus dieser US-amerikanischen Hip-Hop-Gangster-Kultur inspiriert. Das sind oft Jugendliche, die was sie zum Teil selbst ethnisieren sozusagen, also die was irgendwo im Land leben und vielleicht Probleme mit dem Dorfnazi haben und dann im Internet nachschauen, wie kann ich jetzt einen auf starker Mann machen und dann eben auf diese Ideologie stoßen. Die sind meistens eher nicht ausgebildet worden in den Vereinen, sondern sind eher wirklich eher Kids aus dem Gangstermilieu, die was halt dieses Bosskurt und so benutzen, weil es halt irgendwie als besonders hart oder besonders männlich dann rüberkommt. Was es dann auch noch gibt, es gibt verschiedene Abspaltungen der Grauen Wölfe, die Birlik-Partie, die Partei der großen Einheit, ist, glaube ich, mit 5 Vereinen in Österreich vertreten, also eher vernachlässigbar. Braunau ist der nächste von da. Salzburg wüsste ich nicht, dass es die gibt. Ja, die BBP, die ist im Unterschied zur MEHEP noch offen, faschistischer einerseits noch offen, islamistischer aber auch andererseits. Ja, die haben einen ganz lustigen Vorsitzenden gehabt, Yachsin Yolu hat er geheißen, er ist vor ein paar Jahren beim Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der hat eine ganz gewagte Theorie vertreten, und zwar, dass die Juden und die Kurden einen gemeinsamen Staat im Irak planen, der was von dort die Türkei dann angreifen sollte. Es gibt zwar vereinzelt kurdische Juden und Jüdinnen, aber ob die einen gemeinsamen Staat im Irak planen, ist auch wieder sehr gewagt, aber es ist eine der von vielen fantastischen Verschwörungstheorien, die was in diesem Milieu kursieren. Ein bisschen was zu den anderen türkischen Organisationen möchte ich noch sagen. Also wir haben schon andere erwähnt, die den Grauen Wölfen nahestehen. Was nicht den Grauen Wölfen nahesteht, ist die ATIP. Also das ist, die ist früher am staatlichen Laizismus orientiert, dem Ministerium für religiöse Angelegenheiten unterstellt. Ja. Also die ATIP war früher zum Teil eher kemalistisch sogar, ist aber mittlerweile mit dem Erstarken des Islams und mit dem Erstarken der Kontrolle durch die Türkei auch jetzt zunehmend national-islamistischer geworden sozusagen. Ja. Sind aber auch, man muss schon auch natürlich immer dazu sagen, es gibt auch Leute, türkische Mitbürgerinnen, die solche Vereine besuchen, rein aus für die Freizeitgestaltung. Ja, also wo es zum Beispiel jetzt in der Straße keinen anderen Verein gibt, da geht man halt zu denen und man trinkt dort seinen Tee, und wenn die über den Alpersmann türkisch schwadronieren, dann kann das ja auch egal sein sozusagen, muss man ja nicht zuhorchen. Also ich möchte nur ein bisschen jetzt abschwächen, dass jetzt jeder, der was so ein Vereinslokal oder so eine Moschee einer gewissen Richtung nützt oder besucht, dass nicht jeder gleich ein glühender Anhänger dieser Ideologien ist. Ja. Also man versucht schon sehr stark, die Kinder und Jugendlichen zu indoktrinieren. Bei den Älteren ist es nicht zwangsläufig so, dass die Anhänger dieser Ideologie werden. Ja, zu ATIP ist deswegen vielleicht erwähnenswert, weil sie eigentlich immer sehr eng kooperieren mit den Grauen Wölfen und auch mit Milli Görüs, wenn es zum Beispiel Demonstrationen gegen den Terror gibt, wobei mit Terror immer nur die Kurden und Kurdinnen eben gemeint sind. Ja, Salat Partiz, ich habe sie vorher kurz erwähnt, tritt in Österreich eben als Milli Görüs auf, als nationale Sicht. Ja, es hat dieses relativ strenge Urteil gegeben von der Claudia Danschke, einer Islamwissenschaftlerin, die ich sehr schätze. Ziel ist ein Gottesstaat, in dem die Scharia geltendes Recht ist. Also es mag, glaube ich, durchaus auf die Kerngruppe zutreffen oder auf die Parteiführung, aber an der Basis ist es auch bei Milli Görüs sicher nicht mehr so. Ja. Also ich glaube, manche Dinge muss man etwas abgeschwächt auch mitdenken sozusagen. Es gibt auch natürlich diese Gruppierungen, stehen natürlich auch alle unter dem Einfluss demokratischer Ideologien oder demokratischer Lebensweisen. Ja. Und viele dieser Menschen, die was bei Alif oder bei Miligörisch dabei sind, leben ja seit Jahrzehnten in Österreich und die wollen eigentlich hier nichts ändern. Die wollen keinen Gottesstaat einführen. Sie wollen es vielleicht in der Türkei, aber hier wollen sie eigentlich meistens in Ruhe gelassen werden und ist schwierig zu sagen. Es gibt natürlich diesen großen Einfluss, insbesondere vom Miligörisch auf die islamische Glaubensgemeinde. Sind auch Prozesse, die jetzt im Entstehen sind oder die was jetzt im Laufen sind, wo man noch nicht genau sagen kann, in welche Richtung werden sich diese Gruppen entwickeln. Ja. Auch im Hinblick jetzt auf das Islamgesetz und so weiter. Ja, die lassen wir aus, die sind nicht mehr so bedeutsam oder momentan nicht so bedeutsam. Also was machen diese Gruppierungen, also diese rechten Gruppierungen, wie jetzt vor allem die Grauen Wölfe oder auch die Miligörisch für Aktivitäten? Natürlich immer diese Mobilisierungen zum kurdisch-türkischen Konflikt. Das heißt, wenn es Anschläge der PKK gibt in der Türkei, gibt es bei uns Demonstrationen, meistens eine in Wien, eine in Linz, eine in Innsbruck, ab und zu natürlich auch in Salzburg oder in Bregenz, wo gegen die PKK oder gegen den Terror eben demonstriert wird. Auch mobilisiert man natürlich, wenn die Kurden demonstrieren dagegen. Wir haben es gesehen vor 2 Wochen in Bregenz, wo dann auch offenbar mehrere graue Wölfe die Kurdinnen überfallen haben. Es sind dann 2 im Laufe dieser Auseinandersetzung offenbar 2 Menschen durch Messerstiche verletzt worden. Was da genau rausgekommen, wie das genau hergegangen ist, ist mir jetzt nicht bekannt, ist glaube ich auch noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Indoktrination von Kindern und Jugendlichen, ja, da fängt man sehr bald an damit, also es gibt so nationalistische Gedichtwettbewerbe, wo halt die Kinder zum Teil mit 6, 7 Jahren schon irgendwelche Lobeshymnen auf die Türkei vortragen müssen oder auf die türkische Rasse. Da fängt man schon sehr früh an. Feste Sport spielt natürlich eine zentrale Rolle, also vor allem bei den männlichen Jugendlichen, Fußballturniere, Kampfsport und so weiter. Organisation von Pilgerreisen nach Mekka und sehr häufig fahren sie auch nach Bosnien, also das ist auch ein beliebtes Reiseziel. Versuch politischer Einflussnahme, Besetzung von Schlüsselpositionen im Integrationsbereich. Da haben wir natürlich ein breites Kampffeld mittlerweile. Ja, es gibt überall Integrationsbeauftragte, Integrationsbüros und so weiter. Und da wird natürlich versucht, Einfluss darauf zu nehmen und die möglichst mit ihren Leuten zu besetzen. Ja, gelingt an manchen Stellen recht gut, also zum Beispiel ein Landesschulreferat vor Oberösterreich oder auch in von anderen kleineren Orten, wo die Integrationsreferenten oder die Integrationsbeauftragten von Grauen Wölfen oder ihnen nahestehenden Personen gestellt werden. Aus dem Umfeld immer wieder militante Aktionen gegen Kurdinnen Linke, den Vorfall in Bregenz haben wir gerade angesprochen. Es hat auch sonst in den letzten Jahren immer wieder Brandanschläge auf kurdische Vereinslokale gegeben, in Wien, in St. Pölten, in Salzburg, glaube ich, auch vor ein paar Jahren, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja. Und dann die vielfältigen anderen sozialen Aktivitäten, also Schülernachhilfe und so, ist ein großes Thema. Das heißt, überall, wo sozusagen der Staat versagt, bei der Integration, ja, also ich nenne es jetzt einmal so, ich bin kein großer Anhänger dieses Konzeptes sozusagen, aber überall, wo der Staat in seiner sozialen Verantwortung nicht gerecht wird, da steht sicher schon ein Verein bereit, der was das gern übernimmt sozusagen. Ja, noch Bilder von, da haben wir Salzburg Ülkü Ocai mit ihren Fetzen, würde man beim Fußball sagen, ich weiß nicht, wie es bei den Grauen Wölfen heißt, mit der Haustransparenz sozusagen. Ja, sind ebenso Musikveranstaltungen gibt es auch jede Menge. Ja. Also es gibt viele so nationalistische Popstars, die was halt Popmusik mit diesem arabesken Sound machen und so weiter und da nationalistische Texte dazu singen. sind natürlich immer Erlebnisse für die ganze Familie. Haben wir auch ein paar so Mobilisierungen. Österreich-Treffen der Avusturier-Türk-Föderation, die findet entweder immer in Innsbruck oder in Wien statt. Also da wird immer zwischen diesen beiden Hallen sozusagen hin und her geschwenkt. Gut, ja, ich habe dann nur eine Zusammenfassung. Es heißt ja immer wieder, in Oberösterreich höre ich das ständig, ja, der Verfassungsschutz, der weiß ja nichts über die grauen Wölfe, also können sie nicht schlimm sein, weil was der Verfassungsschutz nicht weiß, das ist ja alles, dann kann er dann nicht dramatisch sein. Beziehungsweise was man häufig als Argument hört, ja, das sagen ja nur die Linksradikalen und die PKK-Anhänger, die sagen, dass die grauen Wölfe böse sind. Eigentlich sind sie ja eh ganz in Ordnung und nur wenn man ganz weit links steht, dann stehen die rechts sozusagen. Ich habe deswegen ein paar Zitate zusammengestellt aus Aussagen vom deutschen Verfassungsschutz über die MHP, Graue Wölfe, Ülkücü-Bewegung. Um das Ganze ein bisschen formeller da zu machen. Der Verfassungsschutz steht, glaube ich, ja nicht im Verdacht, jetzt allzu links zu sein und ist, glaube ich, da ein guter Zeuge sozusagen. Also das Weltbild ist von einem rigiden Freund-Feind-Bild geprägt. Zunehmend wird die christliche Welt als Kollaborateur des grausamen Judentums dargestellt. Homophobie ist unter der Anhängerschaft der Bewegung stark verbreitet. Die MHP ist extrem nationalistisch ausgerichtet, sie betreibt aggressive hetzerische Propaganda mit blutigen, hasserfüllten Videos und Liedern. Darin kommt vor die Beschimpfung von Juden, Kurden oder Demütigung von Homosexuellen. Die Internetaktivitäten der Ülkücü-Anhängerschaft weisen verfassungsfeindliche Merkmale auf. Sie betreiben hasserfüllte Propaganda gegen bestimmte Nationen, Religionen, Ethnien und Minderheiten und ist insgesamt eine extrem nationalistische und hasserfüllte Ideologie. Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen. Es liegt auf der Hand, dass durch die Zugehörigkeit zu einem Verein dieser Ausrichtung eine Integration in die deutsche Gesellschaft gleichsam unmöglich erscheint, richten sich doch die Ziele der Idealisten nicht nur gegen das friedliche Zusammenleben der Völker, sondern sind gleichzeitig auch als antidemokratisch, antiliberal und antipluralistisch zu werten. Verfassungsschutz Baden-Württemberg. Ja, wie gesagt, man findet sie in Österreich nicht in dem Verfassungsschutzbericht. Beobachtet werden sie sehr wohl. Ja. Also hat auch die, ich weiß es zumindest sicher von Oberösterreich und Vorarlberg, und ich glaube nicht, dass das Ausnahmen sind, dass die diese beobachten. Warum sie nicht im Bericht aufscheinen, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, das ist aus Staatsräson den guten Beziehungen zur Türkischen Republik geschuldet. Also man findet sie aber sehr wohl im Suchtmittelkriminalitätsjahresbericht, und zwar als die Grauen Wölfe als politisch motivierte Tätergruppe im Heroingroßhandel. Auch was einem vielleicht nicht unbedingt für eine Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie auszeichnen sollte. Gut, vom Innenministerium österreichisches, nicht von der PKK oder von mir. Was haben wir generell für Probleme? Also jetzt noch abschließend ein paar Gedanken, die was dann vielleicht schon zu sehr in die aktuellen Debatten einmünden, sozusagen jetzt mit dem Islamgesetz und so weiter. Also das werden wir heute nicht mehr besprechen können, da bin ich auch zu wenig bewandert. Für die Türkei ist es wichtig, dass die Türken und Türkinnen im Ausland dass die bei der Stange bleiben, ja, dass die weiterhin sich als Türken und Türkinnen fühlen, dass die mit nationalistischer Propaganda versorgt werden. Sie sind aus folgenden Gründen, also sie sind eine wichtige Pressure-Group, eine außenpolitische. Also immer wenn es zum Beispiel ein Staat wagt, den Genozid an den Armenierinnen als solchen anzuerkennen, dann werden dort die türkischen Bewohner mobilisiert, ja, und dann wird oft aus wahltaktischer Rücksichtnahme auf diese Wählerinnengruppe das wieder zurückgenommen. Ja, also Österreich hat das nicht anerkannt. Ja, in Frankreich zum Beispiel schon, wobei man dazu sagen muss, in Frankreich sind die Armenierinnen eine wichtigere Wählergruppe als die Türkinnen. Also so kann man sich das aufteilen. Gut, ja, Geld, Wissens- und Personentransfer durch Migrantinnen. Also wir haben ja in Deutschland schon eine größere Rückwanderung von Türkinnen in die Türkei oder von türkischstämmigen Menschen in die Türkei als umgekehrt. Und die sind natürlich zum Teil gut ausgebildet, voll motiviert und die türkische Wirtschaft braucht die. Ja. Wenn die jetzt zum Beispiel keine Beziehung mehr hätten zur Türkei, dann würden sie kaum dorthin gehen. Ja. Also darum ist es auch einer der Gründe, warum man schaut, dass die da bleiben sozusagen oder dass die ideell weiterhin sich als Türkinnen fühlen. Ja. Exportmarkt ist klar, wir haben wahrscheinlich schon einige hundert türkische Lebensmittelgeschäfte oder Lebensmittelgeschäfte in Österreich, was vor allem türkische Produkte vertreiben. Ja, das ist natürlich auch ein Faktor für den Handel der Türkei, ja, für den Außenhandel. Ja, dann gibt es natürlich noch die religiösen und nationalistischen Motive, also so das Romantische, wo es nicht ums Geld geht. Ja, das war es eigentlich von mir jetzt. Ich hoffe, ich habe nicht zu wirr geredet. Was hoffe ich noch? Nein, ich glaube, danke. Ja. Wie gesagt, von der Organisation LISA, da gibt es Zeitungen zur kostenlosen freien Entnahme, bitte. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die mitnehmt. Behandelt vor allem kurdische Themen oder andere Fragen dieser Region. Ansonsten ja, gibt es da Homepage und so weiter, wo man mir schreiben kann oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall danke einmal und wenn es Diskussionsbeiträge gibt, würde ich mich natürlich freuen. Danke.
Termitinitus.org